Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und zu Gast am Pfingstmontag ist ein Mann, der ganz viel in seinem Leben erreicht hat. So, bevor ich die Begrüßung weitermache, unterbreche ich für eine aktuelle Gefahrenmeldung. Achtung, Autofahrer auf der B47 Bensheim-Wattenheim zwischen A67 in Lorsch und Worms. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie bitte besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Auf der B47 Bensheim-Wattenheim zwischen A67 in Lorsch und Worms ein Falschfahrer. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. So. Und in Leute begrüße ich Dr. Dirk Heimann. Er ist Arzt, Unternehmer, war Radio- und Fernsehmoderator, hat mit seinen Artikeln über Medizinthemen viele Menschen erreicht. Und dass er mir heute so gelassen gegenüber sitzt, ist ein kleines Wunder, denn er hat vor 4 Jahren einen schweren Schlaganfall erlitten. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Dr. Dirk Heimann.
Guten Morgen.
Sie wohnen in Mainz, sind heute Morgen mit dem Fahrrad hierher geradelt, sitzen mir jetzt ganz entspannt gegenüber, können auch gut reden. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit vor 4 Jahren, dass Sie jemals wieder ein normales Leben führen, geschweige denn Radiointerviews geben können?
Also man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit, das damals nicht zu überleben, die war so etwa 90% zu Beginn und nachher 50-50, also 50-50 würde man sagen, die Chancen, normales Leben zu führen, die war echt richtig gering. Also 10% im schlimmsten Fall überleben das nur, 50% im besten und dann war vielleicht die Chance 20%, wenn überhaupt.
Wahnsinn. Was glauben Sie denn, was in erster Linie dafür verantwortlich war, dass Sie heute so fit hier sitzen? War das, dass Sie relativ schnell in der Stroke-Unit waren, also einer Schlaganfall-Spezialeinheit im Klinikum? War es einfach Glück oder war es Ihr unbändiger Wille, möglichst schnell wieder auf die Beine zu kommen?
Na, es war wahrscheinlich von allem etwas. Also auf der einen Seite diese sehr, sehr schnelle Hilfe. Schlaganfall ist ein Notfall. Das war wahrscheinlich das Wesentliche, innerhalb von 70 Minuten eben dieses Blutgerinnsel im Gehirn dann auch wieder los zu sein. Das hat mich davor bewahrt, dass weitere Schäden eintreten. Auf der anderen Seite kam danach ja das für mich richtig Anstrengende. Also in 8 Monaten halbwegs wieder fit zu werden, mit diesen Folgen klarzukommen, das war in der Tat eine Riesenherausforderung. Also auf den Punkt, die voraussetzende Bedingung, das war sicher die schnelle Hilfe auf diese Stroke Unit und das danach war sicher Glück und auch dieser unbändige Wille.
Sie haben eben von 8 Monaten gesprochen. 8 Monaten, bis was wieder möglich war?
Also ich war 8 Monate wirklich krank geschrieben und eigentlich wollte mich die Kolleginnen und Kollegen auch noch länger krank schreiben. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich muss jetzt wieder ran, ich muss jetzt wieder anfangen, ich will auch wieder anfangen. Also das waren schon sehr anstrengende 8 Monate seit dem Ereignis, es war ja im Mai, bis zum 1. Dezember, in dem ich dann 2015 wieder loslegen konnte.
Konnten Sie dann auch schon wieder Auto fahren zu dem Zeitpunkt?
Nein, zu Beginn ging das gar nicht. Die ersten 3 Monate nach einem Schlaganfall ist davon wirklich dringendst abzuraten. Das ist auch eigentlich nicht erlaubt. Grund ist, in der Zeit können erstmal epileptische Anfälle auftreten. Und das wäre natürlich für einen selbst wie auch andere ganz fatal. Bei mir kam dann dazu, ich hatte fürchterlichste Sehstörungen über Monate. Die mussten erstmal ganz weg sein. Und dann mussten die Neurologen, dann mussten die Augenärzte, dann mussten die Neuropsychologen sagen, ja, jetzt kann er wieder fahren. Bei mir hat das knapp ein halbes Jahr gedauert.
Auf den ersten Blick sind Ihnen ja jetzt von außen keinerlei Einschränkungen anzumerken. Gibt es dennoch Dinge, die Sie heute nach dem Schlaganfall nicht mehr tun können?
Also genau das werde ich häufig gefragt und ich sage dann meistens, also Herz- oder Hirnchirurg oder Star-Pianist könnte ich jetzt nicht mehr werden, weil meine linke Seite, meine linke Hand vor allen Dingen, die ist ein bisschen langsamer. Also ich kriege alles hin, für den Alltag reicht das, aber ich könnte jetzt nicht ganz diffizil mit links irgendwas machen, das ist das eine. Das zweite, ich musste eine ganze Reihe von Hobbys aufgeben. Ich kann nicht mehr Motorrad fahren und verschiedene andere Dinge. Ich kann zum Beispiel, wenn meine Familie in einem Vergnügungspark ist und da Achterbahn fährt, dann setze ich mich irgendwo hin und trinke eine Cola oder ein Wasser. Weil das schafft dann mein Gleichgewichtssinn nicht mehr.
Das mache ich auch nicht, aber aus anderen Gründen.
Gut, das ist also wie gesagt möglicherweise ein Klagen auf sehr hohem Niveau. Also die ganz ehrliche Antwort ist ja, ganz leichte Residuen gibt es noch, so nennt man das, diese Überbleibsel. Vielleicht das Wichtigste, was ich an mir selber merke, ich werde deutlich schneller müde als früher.
Aber das ist ja alles nichts oder Peanuts im Vergleich zu dem, was hätte passieren können.
Das stimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als Moderator zum Beispiel des Gesundheitsmagazins Praxis hat er viel über Schlaganfälle berichtet und vor 4 Jahren wurde er dann selbst zum Patienten. Im Mai 2015 erlitt er überraschend einen Schlaganfall. Herr Heimann, Sie haben ein Buch geschrieben über den Schlaganfall und Ihr Leben danach mit dem Titel Wie ein Wunder und beschreiben da wirklich schonungslos offen, wie es Ihnen nach dem Schlaganfall ging, mit was für Defiziten Sie kämpfen mussten. Sie schildern Situationen, in denen Ihr Körper Ihnen nicht mehr gehorcht hat, die Ihnen zum Teil auch wirklich peinlich waren. Wieso haben Sie sich entschlossen, ein so schonungslos ehrliches Buch zu schreiben?
Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Also zu Beginn war es so, dass mir das geholfen hat, das Aufschreiben, mich so ein bisschen von mir zu distanzieren, auf mich drauf zu gucken, also aus der Rolle des betroffenen Patienten, zumindest im Kopf in die Rolle des beschreibenden Arztes zu wechseln. Das war der Anfang. Und dann kam irgendwann meine Tochter Lea, die ist heute 18, macht gerade Abitur und sagte, Papa, schreib doch wieder mal ein Buch. Ich hatte vorher schon so ein paar Bücher geschrieben und dann kam sie mit einem sehr coolen Satz und sagte, so ein Titel wie irgendwas wie Leben ohne Kleinhirn. Da musste ich erstmal so kurz schlucken und dann sah, ja, stimmt eigentlich, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz, das mal aufzuschreiben. Dann habe ich das mit meiner Frau Antje besprochen, die ist selber Ärztin. Und da hat sie gesagt, ja, schreib das doch mal auf, aber schreib eben nicht eine normale Geschichte auf, sondern schreib wirklich auf, wie es dir gegangen ist. Und das habe ich dann gemacht.
Lassen Sie uns mal reden, wie das war, als mit 46, also viel zu früh, zu jung, der Schlaganfall kam. Sie hatten keine Risikofaktoren, waren sportlich, nicht übergewichtig, also keinerlei Dinge, die Sie von außen hin erstmal hätten ins Risiko bringen können.
Na, von außen. Also ich hatte schon leicht erhöhten Blutdruck, ich hatte leicht erhöhte Cholesterinwerte. Gut, das hat nun fast jeder. Die waren sehr, sehr gut eingestellt. Also formal gesehen hätte ich das eigentlich nicht bekommen dürfen, hab's dann aber doch.
Dann lassen Sie uns auf den 6. Mai 2015 blicken, den Tag, als Sie den Schlaganfall erlitten haben. Sie waren damals geschäftsführender Gesellschafter einer Medizinfirma, haben zum Beispiel an der Entwicklung einer intelligenten Software gearbeitet, die dazu beitragen sollte, im Alltag zuverlässigere Diagnosen zu stellen. Am 6. Mai haben Sie eine Firma in Mannheim besucht, haben darüber einen Vortrag gehalten. Was ist dann passiert?
Naja, ich habe da präsentiert, das war ein Raum etwa so groß wie hier das Studio, habe meine Folien gezeigt, das war ein Standardtag. Tolles Wetter, schön hingefahren, Mitarbeiter war dabei, eigentlich war alles klasse und kaum war ich in diesem Vortrag drin und kam zu meiner eigenen Folie 3, habe ich gemerkt, dass ich die Schrift auf dieser Folie gar nicht mehr lesen kann. Die war plötzlich untereinander versetzt, dann wurde mir wahnsinnig schwindelig, das ist eine totale Untertreibung, also eigentlich habe ich völlig die Orientierung im Raum verloren, von jetzt auf gleich, und meine linke Seite hat angefangen zu machen, was sie wollte. Also plötzlich bewegte sich mein linker Arm und mein linkes Bein und alles war irgendwie sehr, sehr strange und ich habe mir dann total in die Tasche gelogen, habe gesagt, das war bestimmt eine Migräne, irgend sowas, und habe dann im Grunde um eine Auszeit gebeten, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie bei einem Vortrag gemacht, habe gesagt, okay, ich muss mal 2 Minuten raus, ich konnte schon gar nicht mehr gehen.
Und auf die Idee, das ist ein Schlaganfall, sind Sie nicht gekommen?
Ich glaube schon, ich bin auf die Idee gekommen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Also ich habe mir wirklich so dermaßen in die Tasche gelogen und dann hat mich ein freundlicher Mitarbeiter an der Wand entlang gestützt nach außen geführt und draußen bin ich dann auf so einer kleinen Couch regelrecht innerhalb weniger Augenblicke fast zusammengebrochen, könnte man sagen.
Wie lange hat es gedauert, bis Ihnen selber klar war, verdammter Mist, das ist ein Schlaganfall?
Als ich nicht mehr sprechen konnte, das war ungefähr dann so 2 Minuten nach dieser Folie 3. Dann saß ich da draußen, habe mit Mühe noch 2 Schlücke Cola getrunken. Dann war meine Sprache plötzlich weg. Das heißt, ich konnte die Gedanken und die Worte zwar richtig gut denken, ich hatte die im Kopf, ich konnte sie aber nicht sprechen. Da war mir klar, das geht jetzt gerade richtig schief. Und in der nächsten Sekunde wurde mir zunehmend extrem übel. Zum Glück war ein Mülleimer in der Nähe. Den habe ich dann genau für das benutzt, nämlich mich zu erbrechen. Und kurz danach wurde ich so dermaßen müde, dass mir klar wurde, jetzt wird das gerade richtig gefährlich.
Ein Kollege hat dann Rettungswagen gerufen. Sie haben gemerkt, ich sag immer mehr weg. Ihnen war ja durchaus bewusst, ich bin in Todesnähe, also ich bin in unmittelbarer Gefahr. Haben Sie das empfunden, Todesangst in dem Moment?
Todesangst hatte ich da noch nicht, die kam dann später mal. In dem Moment war sie noch nicht da, da war es mehr so die Panik über die Situation und so lächerliche Gedanken wie, heute Abend schlafe ich wahrscheinlich nicht zu Hause. Also ganz interessante Verkennungen im Nachhinein dieser Situation. Hätte ich jetzt den weißen Kittel auf der anderen Seite angehabt oder wäre ich da als Notarzt gekommen, hätte ich die Situation völlig anders eingeschätzt über einen betroffenen Freundin wie mich, aber als ich in der Situation war, habe ich gemerkt, wie sehr man doch ganz woanders ist.
Musik bedeutet Ihnen sehr viel und Sie haben sich interessanterweise in dieser Situation gedanklich in Konzerte der Simple Minds zurückgebeamt, in dem Sie mal waren, und an einen Titel gedacht, Stars Will Lead the Way. Warum gerade der Titel?
Also das war ganz spannend. Ich war, Simple Minds mag ich seit den 80ern, also eine ganz tolle Band, wie ich finde. Und ich war mal, hatte das große Glück, in Mailand auf einem Konzert der Simple Minds zu sein. 2009 war das. Und ich dachte, das ist ein Riesenkonzert, Stadio Civico, 30.000, 40.000 Leute. Und wir kamen dahin mit ein paar Freunden und stellten fest, stimmt ja gar nicht. Da sind irgendwie 500, 600 Leute, da sind Leinenstühle aufgebaut, da ist eine Bierlounge und was weiß ich. Und wir saßen da mit ganz wenigen Menschen bei diesem ganz tollen Konzert der Simple Minds. Genau da haben die diesen Song vorgestellt. Ich kannte zwar die Inhalte von Stars Will Lead the Way, aber eigentlich wurden sie mir in diesem Moment erst so richtig bewusst.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade If I Were You von Huberstank gehört. Eines der Lieblingslieder unseres heutigen Leute-Gastes des Arztes und Wissenschaftsjournalisten Dr. Dirk Heimann. Es geht darum, um Dankbarkeit fürs Leben und darum auch, dass sich das Leben in einem Wimpernschlag ändern kann. Genau das, was Sie, Herr Heimann, vor 4 Jahren erfahren haben, als Sie einen Vortrag hielten und plötzlich mitten im Vortrag von einem Schlaganfall überrascht wurden. Sie sind dann im Rettungswagen in die Mannheimer Stroke Unit gebracht worden. Und das heißt ja immer, beim Schlaganfall zählt jede Sekunde. Wie lange hat es gedauert von den ersten Symptomen, bis Sie wirklich in der Stroke Unit waren?
Also bis ich in der Stroke Unit war, ich glaube so 50 Minuten, das war eine super Zeit. Dann wurde immer klarer, wie ist eigentlich das Ausmaß von diesem Schlaganfall. Das war leider kein kleiner, sondern ein wirklich fulminanter, wie man sagt, mit akuter Lebensgefahr. Dann brach da schon so ein bisschen Hektik aus, bis dann diese Lyse, also das Auflösen des Schlaganfalls, des Gerinnsels im Grunde passiert ist. Das hat so 70 Minuten gedauert. Kann man sagen, ist eine klasse, ist eine super Zeit.
Sie haben ja vorhin am Anfang der Sendung Zahlen genannt, haben gesagt, also die Überlebenswahrscheinlichkeit ohne Behandlung wäre nur 10% gewesen, mit Behandlung 50%, ist ja auch nicht so schön, wenn man weiß, 50-50, dass ich überlebe. Sie wussten diese Zahlen, Sie kannten die als Arzt.
Haben ja, aber in dem Moment nicht. In dem Moment war mir das gar nicht so klar oder ich wollte gar nicht, dass es mir klar ist. Nun bin ich ja allgemeinärztlich tätig, also kein jetzt Superspezialist für Schlaganfälle. Danach etwas geworden, gebe ich zu, aber davor war ich es nicht. Und muss dann wirklich sagen, ich wusste um diese Situation, aber ich war so durch, um es mal ganz platt zu sagen, bin so oft immer wieder weggekippt, dass mir die Realität, wie sie andere wahrgenommen haben, die ist mir da durchaus in den ersten Tagen abhanden gekommen.
Wie viel von dem, was um Sie herum passierte, haben Sie denn tatsächlich mitgekriegt?
Das ist immer so bruchstückhaft. Also wenn ich mich daran erinnere, ich kam in dieses Krankenhaus, gab es zum Beispiel auch so ein paar ganz skurrile Szenen. Ich wurde zum zweiten Mal zum Beispiel zu einer Kernspin-Kontrolle gerollert, im Bett liegend. Ich hatte eine sogenannte Basilaristhrombose und man wollte dann sehen, wie hat die sich jetzt weiterentwickelt. Hinter mir 2 junge Kollegen, die mich geschoben haben, und dann fragte der eine den anderen, ich dachte, ich höre nicht richtig, da liegend, sag mal, hast du schon mal jemanden wiederbelebt, den wir gerade zum Kernspin gerollert haben?
Sehr
und dann
schön.
Sagt der andere, nö, habe ich noch nicht.
Super, das ist beruhigend
auch,
in der Situation.
Das ist wahnsinnig hilfreich.
Ja. Und Sie konnten aber auch gar nichts sagen, ne? Weil Sie ja nicht mehr richtig sprechen konnten.
Ich konnte in dem Moment nur noch lallen und ich war auch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, als da in der Situation schlagkräftig zu sein. Also ich war immer wieder mal weg. Ich kann mich an vieles erinnern. Bei vielem hoffe ich, dass die Erinnerungen stimmen. Bei anderen Dingen habe ich dann nachfragen müssen, war das wirklich so?
Also daraus kann man als Arzt nur lernen. Das sagt mir auch bei Wachkoma-Patienten, nie irgendwas über den Patienten sagen, solange man davon ausgehen kann, dass er nur einen Bruchteil davon mitbekommt. Was konnten Sie denn noch, als Sie dann wieder in Anführungsstrichen wach wurden? Also was für Defizite hatten Sie da?
Na, ich beschreibe mal den Tag danach vielleicht. Ich hatte Angst, aus dem Bett zu fallen, weil mir so dermaßen schwindelig war, dass ich dauernd dachte, ich kippe nach links raus. Meine linke Seite hat überhaupt nichts mehr gemacht oder nichts von dem, was ich wollte. Ich konnte nicht richtig sehen. Das heißt, ich konnte an Lesen war gar nicht zu denken. Menschen zu erkennen war auch nicht dran zu denken, außer ich habe ein Auge zugemacht. Ich konnte nicht richtig reden. Also wenn Sie mich in der Situation gehört hätten, wäre das wahrscheinlich 15 Aperol-Spritz später gewesen oder so. Also so ungefähr lallend klang das. Mir lief beim Essen das Müsli aus dem Mund. Ja. Und insgesamt war das ein totales Chaos. Mein Kurzzeitgedächtnis war ein Sieb. Ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen, aber sonst ging alles.
Interessant ist ja, dass Sie sich in der Situation nicht getraut haben, die Ärzte zum Beispiel zu fragen, wie die konkrete Prognose ist, ob sie jemals würden wieder normal laufen können. Können Sie sich das erklären, dass Sie es nicht gefragt haben?
Wahrscheinlich eine Form der Verdrängung. Also ich hatte so ein skurriles Erlebnis am nächsten Vormittag. Obwohl es mir so schlecht ging, habe ich mich irgendwie sitzend in einem super attraktiven Flügelhemdchen in dieses Bett gesetzt, versuchte irgendwie mit der rechten Hand, die ging ja noch, dann mein Müsli zu essen, das sabberte mir dann links wieder raus. Dann kam die Oberärztin rein, sah mich dort sitzen, war offensichtlich irritiert, dass jemand mit einem so schweren Schlaganfall am nächsten Tag da schon wieder rumsitzt und sagte dann, weil sie, gar nicht böse Absicht, sondern offensichtlich irritiert, sagte dann, ach Herr Kollege, auch interessant, Anrede war Herr Kollege, nicht mit dem Namen, Herr Kollege, wenn Sie das hier bis Sonntag überleben, es war Donnerstag, dann könnte das Ganze werden. Also das sind dann so Momente, wo ich mich gefragt habe, wollte ich das jetzt gerade wissen, ja oder nein?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bottom of Your Soul von Toto war das. Da geht's um die innere Stimme, die einem antreibt, die einem Trost spendet. Herr Dr. Dirk Heimann, Sie hatten diese Stimme ja offensichtlich. Mhm. Viele Schlaganfallpatienten bekommen aber nach einem Schlaganfall wirklich eine Depression, weil sie mit der Hilflosigkeit, in der sie sich da befinden, erstmal nicht umgehen können. Sie sind davon verschont geblieben. Was hat Ihnen in dieser Situation Halt gegeben?
Ich weiß gar nicht, ob ich verschont geblieben worden bin. Also ich glaube schon, dass ich depressiv war. Bei mir hat sich das dann mehr in so eine Aggression geäußert. Es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, die Aggression ist die Depression der Männer. Also ich glaube, ich hatte diese Depression schon. Es ist mir dann aber ein Stück weit gelungen, da wieder rauszukommen in dieser Zeit. Da war Musik, Sie haben es vorhin angesprochen, für mich ganz wichtig. Ich hatte in der Tat zum Beispiel auch diesen Titel von Toto eben ganz oft im Kopf und habe mir eben überlegt, was sagt mir denn diese Stimme, wenn ich gerade ganz alleine bin, wo möchte ich denn hin? Und was für mich unglaublich tröstlich war in der Situation als Patient, war gar nicht mein ärztliches Wissen. Das war, sag mal, intellektuell ganz interessant, das einordnen zu können. Aber tröstlich war für mich, dass ich da saß, Sonnenbrille auf, Musik auf dem Ohr, tolle Sonne irgendwie auf der Haut. Egal wie behindert ich in diesem Moment war, körperlich wie auch in meinen mentalen Fähigkeiten, fühlte ich mich sehr zufrieden, weil ich gesagt habe, ich möchte an meinem Leben eigentlich gar nichts ändern. Tolle Familie, tolle Kinder, tolle Frau, tolle Eltern. Was wollte ich ändern?
Ihre Position in der Familie hat sich dadurch vielleicht aber auch ein bisschen verändert. Sie sagen ja, früher waren Sie so der sportliche Vater, der Macher und plötzlich, wie Sie selber sagen, der sabbernde Volltrottel.
Genau, so habe ich mich selber gefühlt. Alle haben immer gesagt, das ist gar nicht so und wir sehen dich gar nicht so, aber meine Sicht auf mich war so. Die ist, also wenn ich auf andere blicke, ist die auch nicht so, aber auf mich selber war sie so. Und in der Tat ist es so, als ich zum Beispiel nach 14 Tagen aus dieser Klinik nach Hause kam, hatte ich zwar ein cooles T-Shirt an und Jeans, Bermudas, aber ich konnte nicht alleine laufen. Das heißt, ich bin an der Wand entlang gestützt entlang gegangen und war natürlich aus dem Joggenden, aus dem Radfahrenden, aus dem sehr entschlossenen Vater wurde plötzlich was ganz anderes in diesem Moment. Und das war sowohl für mich als auch mein Umfeld erstmal sehr schwer damit umzugehen.
Was war denn für Sie das Schwierigste, welches der vielen Defizite, unter denen Sie da noch gelitten haben?
Das Schwierigste war der Verlust der Selbstbestimmung, der Autarkie. Also, dass plötzlich alle tolle Ideen hatten, wie man es denn noch besser machen kann. Nur ich wurde irgendwie ganz selten gefragt. Das war immer so ein bisschen schwierig.
Weil man in die Entscheidung nicht mehr zutraute.
Vielleicht, ja. Das war gar nicht die Situation meiner Familie. Da war das nicht so. Aber es war in den anderen Umfeldern so. Im Krankenhaus, in der Reha. Also keiner kam ja, klar, zu Beginn zählt nur die Lebensrettung. Aber danach zählt ja auch, was möchte eigentlich der Betroffene. Und dieser Verlust an Autarkie, nicht mehr alleine laufen zu können, nicht mehr alleine Entscheidungen treffen zu können, das war zu Beginn eigentlich das Schlimmste.
Was ich mir auch schwierig vorstelle, was Sie auch im Buch beschreiben, ist, dass Sie sich viele Dinge nicht mehr merken konnten, ja, die früher ein leichtes für Sie gewesen waren. Glauben Sie, das war so ein bisschen ein Gefühl wie bei einer frühen Demenz, wenn den Menschen bewusst wird, ich beginne mein Gedächtnis zu verlieren?
Ich glaube, das war ganz bestimmt so. Also bei mir war das ja so, dass im Grunde schlagartig von dieser eben erwähnten Folie 3 bis wenige Sekunden danach, also davor hat mein Gehirn halbwegs gut funktioniert, danach konnte ich mir, wenn ich mich an den nächsten Tag in diesem Krankenhaus erinnere, noch nicht mal mehr merken, in welche Tasche meines Rucksacks die Schwester mein Duschgel gepackt hatte. Also das war total verrückt. Ich stand dann da und musste akzeptieren, mein Kurzzeitgedächtnis ist so dermaßen hin, dass ich noch nicht mal mehr weiß, wo das Duschgel steckt.
Man hat Angst, sich selbst zu vertrauen, denke ich dann in der Situation, ne?
Na, ich konnte mir gar nicht mehr vertrauen. Die Angst war, ich war wahrscheinlich schon jenseits der Angst. Ich musste irgendwann erkennen, ich kann mir selber nur noch misstrauen, weil ich habe selber gemerkt, ich fange einen Satz an und weiß gar nicht, wie ich ihn begonnen habe.
Haben Sie das zugegeben nach außen oder versucht zu überspielen?
Versucht zu überspielen. Also eine ganz klare Fassade, auch das wäre ein Merkmal für eine Demenz, weil Sie es eben angesprochen haben, für einen zunehmenden Gedächtnisverlust. Man versucht so gut wie möglich dazustehen. Das ist mir in vielen Fällen aber gar nicht gelungen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Dr. Heimann, Sie haben, als Sie mit dem Schlaganfall da niederlagen und auch später behandelt wurden, neben natürlich einigen sehr guten Ärzten auch weniger positive Beispiele erlebt. Über welches ärztliche Verhalten haben Sie sich persönlich denn am meisten geärgert?
Also spannend war erstmal meine eigene Wahrnehmung. Ich hatte schon den Eindruck, ich bin eher so ein Horrorpatient, im Sinne von, der weiß alles besser und der hat tolle Ideen. Was mich am meisten geärgert, es gab zwei Schlüsselerlebnisse, die ich hatte. Das erste, als ich noch auf dieser Stroke Unit lag, da war ich ja wirklich im Bett, da ging es mir echt richtig dreckig. Und dann stand bei mir die Gefahr im Raum, dass ich ein sogenanntes Hirnödem kriege, also ein Überdruckunfall im Gehirn durch diesen Infarkt. Dann sollte ein Neurochirurg dieses entlasten. Also um das vorzubereiten, gab es also eine Vorstellung. Mit anderen Worten, dann kam also dieser Neurochirurg mit dieser Assistentin, also an mein Bett und stellten sich vor. So, um mal zu gucken, wie ist denn der Patient, bla bla bla. Dann wollte ich ihm die Hand geben, mit der rechten ging das ja noch. Und dann sagte er, nee, ich gebe Ihnen aber nicht die Hand, Sie sind Patient, man kann sich ja anstecken. Ja, okay, das ist eine Möglichkeit des Infektionsschutzes. Ich bin selber ein Mensch, der sich intensiv mit Infektionsmedizin befasst. Was mich daran so geärgert hat, war der Punkt, wäre ich im weißen Kittel auf zwei Beinen um die Ecke gekommen, hätte ich die Hand bekommen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also ja, man kann dafür Argumente finden. Man könnte aber auch das Argument haben, ein Mensch ist mehr als die Anzahl seiner Erreger, die er mit sich rumträgt. Man
kann sich danach ja auch desinfizieren.
Könnte man so sehen, ja. Und man kann also auch sagen, vielleicht hat dieser Händedruck, ja, aus infektionsmedizinischer Sicht macht das Sinn, ihn nicht zu geben. Aber aus ganzheitlicher Sicht macht es möglicherweise gar keinen Sinn. Das Zweite, was mich extrem geärgert hat, als ich später in der Reha war, ich stand dann mit Mühe und Not ans Bett gelehnt, damit ich nicht umfalle. Es kommt ein ärztlicher Kollege rein, der kennt mich genau 10 Sekunden. Bis dahin war ja die Ursache meines Schlaganfalls damals völlig unklar. Und der kommt rein und sagt, ganz klar, bei Ihnen war das der Stress. Fertig. Nach 10 Sekunden. Ich habe dann lallend, ich war zumindest halbwegs wieder etwas schlagfertig, gesagt, ich würde ihm jetzt meine Geschichte erzählen. Ein Oberarzt in einem peripheren Reha-Krankenhaus, der könne nicht ehrgeizig sein. Das hat der dann als riesen Unverschämtheit empfunden. Das Arzt-Patienten-Verhältnis war mit Sicherheit tiefgreifend gestört. Ja. Nur um ehrlich zu sein, so sollte das natürlich nicht laufen. Ich bin ganz sicher, der Kollege hat das dann sofort umgedeutet, gesagt, guck mal hier, dieser arme Schlaganfallpatient mir gegenüber, der ist jetzt aggressiv und übergriffig. Also er hat das psychiatrisch wahrscheinlich sofort eingeordnet. Für mich als Patient aber war es echt der Horror.
Das kann ich mir vorstellen. Ne? Weil man sich einfach auch nicht ernst genommen fühlt, wenn jemand so eine Küchendiagnose quasi über einem stellt. Es stellte sich ja später auch raus, dass es gar nicht der Stress war, sondern Sie hatten Vorhofflimmern.
Genau.
Auch da hatten Sie ein schönes Erlebnis. Sie haben das Vorhofflimmern bei sich selber diagnostiziert, hatten ein EKG-Gerät zu Hause, konnten es also auch aufzeichnen und sind dann in die Uniklinik mit der Aufzeichnung gegangen, haben gesagt, ich habe Vorhofflimmern. Wie hat der Arzt dort reagiert?
Also der Arzt, das Spannende war ja, wie kam es zu diesem EKG? Ich habe ja so einen Notarzt-Notfallrucksack zu Hause, den hatte ich dann logischerweise Wochen nicht mehr gebraucht. Also plötzlich merkte ich an mir, mein Puls ist ganz schnell und unregelmäßig. Das ist so ein Zeichen für ein Vorhofflimmern. Dann habe ich mir selber mein eigenes EKG da rausgefummelt, war ein bisschen kompliziert nur mit rechts, habe mir die Elektroden angelegt, irgendwie das T-Shirt runtergerissen, mache das EKG an und es passiert nichts. Warum? Es stellte sich raus, sind keine Batterien drin. Jetzt haben wir drei Kinder. Ich renne also durch das Haus und brülle, wer hat die Batterien aus meinem EKG geklaut? So. Natürlich kam die Antwort, wie sie jede Eltern kennen, ich war es nicht. Also habe ich Fernbedienungen aufgemacht, habe die Batterien rausgeholt, habe sie in das EKG eingelegt, habe dann mein Vorhofflimmern selber abgeleitet, bin mit diesem Vorhofflimmern auf dem EKG in die Klinik gegangen. Das war dann irgendwann wieder weg. Der ärztliche Kollege, der da saß, gefühlt halb so alt wie ich, hat mich erstmal komisch anguckt. Ja, ja, klar, Sie haben Vorhofflimmern. Dann zog ich dieses EKG fast wie ein Revolver aus der Tasche. Dann gucken Sie mal hier, wie nennen Sie denn das? Hielt ihm das dann hin, dann sah er das auch. Und damit war ich dann als Vorhofflimmer-Patient akzeptiert, so ungefähr. Aber er hätte mir das in dem Moment nicht geglaubt.
Wenn Sie den Beweis
mit den Batterien aus der Fernbedienung nicht gehabt hätte, ja.
Hat sich denn Ihr Umgang mit Patienten aus solchen Erfahrungen verändert?
Ich glaube schon. Also letztendlich können das nur meine Patientinnen und Patienten sagen. Aber was ich heute viel mehr mache als früher, ich neige ja eher dazu, so eine Quasselstrippe zu sein, ich höre heute viel mehr zu. Also ich hoffe, dass viele der Patienten, die mich in der Rolle dann als Arzt erleben, sagen, ja, der versteht mich, der hört mir zu, der fragt auch mal, was ist Ihnen denn wichtig, bevor ich selber jetzt mit irgendwelchen Vorschlägen komme.
Die sagen ja auch zum Beispiel, wenn jemand Leberprobleme hat, aber ab und zu mal ein Glas Wein trinken will, weil ihm das einfach wichtig ist, weil es für ihn Lebensqualität ist und er sagt, ich will gar nicht so alt werden, dann muss man das auch im Zweifel als Arzt akzeptieren.
Ich meine, wir leben hier in Rheinhessen. Das heißt, wir haben ich habe mal eine Situation erlebt, das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ein älterer Mann, ich glaube Mitte 80, der wurde entlassen, der hatte jetzt eine beginnende Leberzirrhose, also durchaus eine sehr ernste Lebererkrankung, bei der man alle möglichen Giftstoffe von der Leber fernhalten sollte. Damit natürlich auch Alkohol. So. Der wurde jetzt entlassen und der junge Kollege sagt ihm, sie dürfen nie mehr im Leben Alkohol trinken. Das ist eine absolut richtige, reine Lehrbuchmeinung. Jetzt kommt das Aber. Der fing dann da an zu weinen und ich fragte ihn dann so ein bisschen, ja, wie geht's Ihnen denn? Dann hat er mir erzählt, dass er irgendwie seit 40 oder 50 Jahren mit seinen Freunden sich einmal die Woche auf so eine Weinschorle irgendwo trifft. Jetzt sind schon ganz viele von denen gestorben, also die jetzt übrig geblieben sind, die treffen sich immer noch einmal die Woche. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, wissen Sie, dann gehen Sie doch dahin, trinken Sie von mir aus eine Weinschorle oder zwei oder trinken Sie einen ganz teuren Wein und dann nicht fünf Gläser günstigen. Und dann war der heilfroh, weil er als Mensch wieder da rausgegangen ist. Ja, die Leber wird wahrscheinlich dann nicht so lange halten, wie sie das würde, wenn man keinen Alkohol trinkt. Doch die spannende Frage ist ja, was ist meinem Gegenüber wichtig? Also nicht, was ist der Laborwert, den ich messe oder den Ultraschallbefund, den ich mir angucke, sondern wie bewertet mein Gegenüber, wie bewertet der Betroffene selbst die Situation?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Dr. Heimann, dass Sie nach dem Schlaganfall erstmal so wenig konnten oder wie Sie selbst ausdrücken, sich plötzlich in der Rolle eines sabbernden Volltrottels wiederfanden. Das war für Sie vermutlich erstmal auch deshalb umso schlimmer, weil es eine riesige Fallhöhe war, aus der Sie gefallen sind. Lassen Sie uns mal über Ihr Leben vor dem Schlaganfall sprechen. Privat waren Sie glücklich verheiratet.
Und bin es.
Ja, genau. Hatten drei Kinder und beruflich, waren für Sie ebenfalls etliche Träume in Erfüllung gegangen. Traum 1, Sie wollten Radio- und Fernsehmoderator werden und das hatte auch tatsächlich geklappt. Sie waren in den frühen Jahren des Privatsenders RPR dort Morgenmoderator. Wie kam das?
Das war ganz spannend. Also das war so gewesen, nach dem Abitur und schon davor hatte ich für Zeitungen geschrieben, die Nassauische Neue Presse in dem Fall. Warum war das so gekommen als Schüler? Mein Vater hatte mir damals das Schwarz-Weiß-Fotografieren beigebracht. Kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, wie entwickelt man Bilder. Dann war ich nicht beim Bund oder beim Zivildienst, sondern war 10 Jahre als Sanitätshelfer verpflichtet. Da war ich also beim Deutschen Roten Kreuz. Für die habe ich dann, weil ich fotografieren konnte, eben auch Artikel geschrieben, die dann an die Zeitungen gegeben wurden. Das fanden die irgendwann toll und meinten, Mensch, dann schreib doch auch mal über andere Sachen. Fotografieren kannst du ja schon. Und so wurde ich dann ein irgendwie schülerrasender regionaler Zeitungsreporter. Da fielen mir dann so ein paar Geschichten auf. Die habe ich dann im Grunde nassforsch an den Rundfunk weitergegeben. Die haben mir dann sogar erlaubt, Beiträge zu machen als totalem No-Name. Und irgendwann kam ich dann nach dem Abitur über ein 3-monatiges Praktikum zum privaten Hörfunk. Und dann gab es so eine Wette zwischen dem damaligen Studioleiter und mir. Der hatte gesagt, wenn du bis zu deinem Ende 10 Radiobeiträge hinkriegst, diesen 3 Monaten hier, dann stellen wir dich fest an. Das hat mein Ehrgeiz voll geweckt. Ich habe die dann alle geschafft. Und dann sagt er, alles klar, jetzt wirst du hier fest angestellt. Meinte ich, nö, ich will Medizin studieren. Und dann habe ich aber wieder Nassforsch gesagt, dann möchte ich aber wenigstens moderieren. Und dann haben die tatsächlich Ja gesagt. Also ich weiß bis heute nicht warum, aber sie haben Ja gesagt und so war ich dann studierender Radiomoderator.
Und wenn man sich das vorstellt, die Morningshow, wann mussten sie morgens aufstehen zu moderieren?
Also das war richtig, ich werde jetzt nur Worte verwenden, die man um die Uhrzeit sagen kann. Das war richtig Mist. Ja. Ich musste aufstehen so um 3 oder 4. Dienstbeginn war damals meistens so um 5, das war in Koblenz. Zu Beginn ging die Sendung um 5.30 Uhr los, später um 6 Uhr. Das war schon echt heavy.
Und dann sind Sie direkt aus dem Studio an die Uni gefahren, um Medizin zu studieren.
Das stimmt, das war in Koblenz zu Beginn und dann bin ich nach Gießen an die Uni gefahren. Das ist so knapp eine Stunde, das heißt so um 10 war ich dann da. Und da ist es durchaus mehr als einmal passiert, dass ich entweder in den Vorlesungen oder bei den Praktika echte Mühe hatte, mich auf das Gesagte zu konzentrieren.
Kann ich mir vorstellen, aber es zeigt natürlich, dass Sie jemand sind, der schon immer sehr zupackend war. Sie haben dann später fürs ZDF gearbeitet, haben da unter anderem das Gesundheitsmagazin Praxis moderiert.
Als Co-Moderator, ja.
Und hatten Morgen Ihres medizinischen Staatsexams zum Beispiel noch eine Sendungsaufzeichnung in Mainz, hatten dann 2 Stunden Zeit, um von Mainz nach Gießen zu kommen. Zur Prüfung hatten Sie keine Angst, zu spät zu kommen?
Naja, das war eine ganz verrückte Situation. Ich weiß gar nicht, ob man auf die stolz ist oder ob die mehr Wahnsinn war. Also das war so, dass der damalige Moderator der Sendung war erkrankt und ich wurde vorher gebeten, ob ich für die Zeit seiner Erkrankung die Sendung moderieren könnte. Ich habe gesagt, na gut, das kann ich machen. Was ich nicht bedacht hatte, dass dann genau das Staatsexamen auch kam. Blöderweise genau an diesem Mittwoch, an dem die Sendung morgens aufgezeichnet wurde. Das heißt, ich habe dann morgens bis mittags im ZDF hier in Mainz die Aufzeichnung gemacht und bin dann gen Gießen gesaust. Naja, also ich habe es geschafft, das war alles okay, aber Wahnsinn war es schon.
Aber trotzdem, wenn man so viel geschafft hat, solchen Leuten fällt es ja oft ganz schwer, mit Rückschlägen umzugehen, die so viel erreicht haben wie Sie. Und Rückschläge mussten Sie ja jede Menge erstmal einstecken bei der Therapie, bei der Schlaganfalltherapie. Es hat ja nicht alles so geklappt, wie Sie es vorgestellt haben. Wie haben Sie es geschafft, diese Rückschläge wegzustecken, nicht aufzugeben?
Also es hat nicht nur manches nicht geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern eigentlich hat alles nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war im Grunde eine endlose Ansammlung an Rückschlägen und deswegen ist es auch keine Heldengeschichte, was in diesem Buch oder in diesem Hörbuch zu hören oder zu lesen ist, sondern es ist eigentlich die wirklich fast unendliche Abfolge, immer wieder aufzustehen. Am meisten geholfen, um das zu sagen, hat mir eindeutig meine Familie, also meine Frau, meine 3 Kinder, das Aufgehobensein, das Eingebettetsein in solche sozialen Strukturen. Letztendlich auch wahrscheinlich, dass ich mit dem Schicksal gar nicht gehadert habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Heimann, lassen Sie uns noch über einen ganz heftigen Rückschlag nach dem Schlaganfall sprechen. Der war beruflicher Art. Sie hatten 4 Jahre vor Ihrem Schlaganfall ein Start-up-Unternehmen in Mainz gegründet, das, als Sie den Schlaganfall erlitten, 30 Mitarbeiter hatte. Was genau hat dieses Unternehmen gemacht?
Das war eine ganz spannende Idee. Wir haben überlegt, wie kann man im Grunde Medizinwissen in Computerprogramme, in Algorithmen reinbannen, sodass egal, wo man auf diese Algorithmen zugreift, Diagnosen früher und vielleicht besser gestellt werden können, aber auch Therapien früher und besser empfohlen werden können. Da redet heute jeder drüber. Vor 4, 5 Jahren war das echtes Neuland.
Und das Ganze lief auch richtig super. Sie waren zu dem Zeitpunkt Ihres Schlaganfalls geschäftsführender Gesellschafter dieses Unternehmens und dachten, die anderen, die mit mir befreundeten Geschäftspartner übernehmen, so lange, bis ich wieder zurück bin. Die Realität sah anders aus. Sie waren nicht mehr so leistungsfähig auf den ersten Blick, also waren Sie für die uninteressant geworden. Wie direkt haben die Ihnen das signalisiert?
Zu Beginn noch gar nicht. Das war sicher einer der größten Rückschläge, die ich jemals so erlebt habe. Ich habe vorher immer nur gedacht, ich selber muss mit mir wieder klarkommen. Und wenn ich dann halbwegs wieder okay bin, dann wird mein Umfeld mich schon so akzeptieren, wie ich eben bin. Das war total naiv. Das Spannende ist ja, der Schlaganfall ist ja stigmatisiert. Wie man so schön sagt, so ein Herzinfarkt darf man ruhig mal haben. Aber wenn man sowas wie einen Schlaganfall hat, dann ist man irgendwie so ein bisschen durch den Wind. Zu Beginn war es ja in der Tat so, dass meine intellektuelle Zukunft, wenn man es mal ein bisschen hochgestellt ausdrückt, die war ja total unsicher. Mit anderen Worten, ob der Typ noch bis 3 zählen kann, werden wir dann sehen. Und nach einer gewissen Zeit, also als es dann eben daran ging, wieder zurückzukommen, wurde mir schon klar, so richtig wollen die mich eigentlich gar nicht mehr. So richtig will aber auch ich nicht mehr.
Die hatten einfach Angst, ne, offensichtlich, sie wieder voll einzusetzen.
Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, sie waren sich unsicher, was kann der Typ denn wirklich noch? Um ganz ehrlich zu sein, ist mir das schon ziemlich an die Nieren gegangen. Ja. Und dann war auch die Frage, kann ich die Dinge noch so beurteilen, wie ich sie vorher beurteilt habe? Oder wie hat sich durch diese Erfahrung, die ja mit mir was gemacht hat, wie hat sich vielleicht auch mein Blick auf die Dinge verändert?
Also die haben Sie dann mehr oder weniger übergangen, haben Dinge auch im Algorithmus verändert, ohne mit Ihnen drüber zu sprechen. Für Sie eine bittere Pille. Sie sind ausgestiegen und mussten dann auch noch erfahren, dass die Geschäftsführer dieses Unternehmens an andere Firmen, die nach ihrem Verbleib gefragt hatten, gemailt haben, sie hätten sich durch den Schlaganfall so stark verändert, dass man nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten könnte. Wie hart hat sie das getroffen?
Sehr hart. Also das kann man gar nicht anders sagen. Das sind ja Menschen, denen ich vorher vertraut habe. Wir nennen jetzt mal keine Namen und keine Firmen, davon haben mir die Juristen abgeraten. Aber das hat mich persönlich schon ziemlich getroffen. Das war ja eine Phase, in der ich als Arzt pausiert hatte, als ich in dieses Unternehmen eingestiegen bin und dort die Leitung übernommen habe. Und dann zu lernen, dass vermeintliche Freunde oder Menschen, die man für solche hält, gar keine sind. Das ist jetzt eine Erfahrung, die habe ich gemacht. Die machen aber auch Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen genauso. Also leider, leider, leider sind das solche Phasen im Leben, in denen man dann schon merkt, was ist die Spreu, was ist der Weizen.
Aber auch bei echten Freunden haben Sie ja zum Teil gemerkt, die tun sich schwer damit umzugehen, dass ich behindert bin, erstmal zeitweise, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Welche Reaktion haben Sie da erlebt?
Na, das hängt ja mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich mag jetzt nicht gerne bemitleidet werden. Das ist etwas, was ich jetzt persönlich gar nicht so mag. Und gleichzeitig gestehe ich es jedem anderen zu, der es für sich braucht. Jeder Jeck ist anders, sagt man ja im Rheinland. Bei vielen meiner Freunde, die das auch ganz positiv meinten, habe ich dann gemerkt, ich kam da an, immer noch lallend, immer noch halb sabbernd, immer noch nicht laufen können. Und dann kam so, ach Mensch, ist doch wieder ganz toll und es wird schon alles wieder und alles ist gut. Es war eben nicht alles gut. Es war auch in dem Moment nicht gut und ich sah auch nicht gut aus. Also man muss wirklich sagen, diese Unsicherheit, die konnte ich zwar nachvollziehen im Gegenüber, wie geht man mit so einem Menschen um, der sich in kürzester Zeit so drastisch verändert hat. Dafür gibt es ja keine Vorlagen, wie man das richtig macht. Und man kann fast sagen, es war dann schon schwer mit diesen, ach, es wird schon alles wieder und du siehst so gut aus und was hast du für tolle Fortschritte gemacht. Das war schon schwierig.
Welche Reaktionen haben Ihnen denn geholfen?
Mir haben eigentlich die Reaktionen am besten geholfen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen befreundeten Radiomoderator, der seit Schulzeiten kennen wir uns. Mit dem hatte ich relativ wenig zu tun über viele Jahre. Der rief mich dann an, eines Tages, weil er davon gehört hatte. Und ich lallte dann am Telefon so ein bisschen. Und dann sagte der so ganz cool, Mensch Dirk, in dem Zustand kannst du aber überhaupt keine Sendung moderieren. Du lallst ja wie ein Betrunkener. Das hat mir eigentlich am meisten geholfen, im Grunde eine ganz realistische Rückmeldung von anderen zu kriegen. Wie wirke ich gerade? Wie bin ich gerade? Wie weit bin ich in meinem Genesungsprozess? Wie weit stecke ich noch in den Folgen? Und das hat mir am meisten geholfen. Ist aber nicht für jeden das Richtige, muss man gleich sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wolfgang Niedecken war das mit der Herr J. meint das Jod mit mir. Ein Leidensgenosse, Herr Dr. Heimann, Wolfgang Niedecken, hatte 2011 ebenfalls einen Schlaganfall und ihn gut überstanden. Würden Sie sich seiner Aussage, der Herr J. meint das Jod mit mir, anschließen?
Würde ich auch so sehen.
Wolfgang Niedecken hatte gesagt, er würde gerne mal mit Gott ein Trinken gehen und ihm dabei ein paar Fragen stellen. Was würden Sie denn Gott fragen, wenn Sie mit ihm ein Trinken gehen würden?
Also ich würde ihn vermutlich relativ wenig fragen, wenn ich mit ihm ein Trinken gehen würde. Wenn, würde ich mich für einen Weißwein entscheiden, wahrscheinlich einen trockenen. Ich frage jetzt nicht, warum hat mich das erwischt und andere nicht, weil ich so in der Regel nicht frage. Das war also mein Glück, nicht mit dem Schicksal hadern zu müssen und zu fragen, oh, warum jetzt ausgerechnet ich, warum nicht andere? Ich habe doch alles richtig gemacht, aber so funktioniert es irgendwie nicht, weil ich bin zwar ein sehr gläubiger Mensch, aber bin auch in der Kirchengemeinde hier in Mainz, aber bin nicht der Überzeugung, dass Gott jetzt sagt, du kriegst jetzt einen Schlaganfall, du kriegst keinen oder ich beschütze dich davor. So, glaube ich, funktioniert es nicht.
Umgekehrt, haben Sie denn als gläubiger Mensch mal versucht, dann im Nachhinein einen Sinn darin zu sehen, was Ihnen da widerfahren ist?
Die Frage wird mir auch oft gestellt. Meine Frau ist Psychiaterin. Die haben so in ihrem Umfeld immer so diesen Satz, der Mensch als ein sinnsuchendes Wesen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe jetzt keinen großartigen Sinn in meinem Schlaganfall entdeckt. Ich fand den insgesamt nicht so richtig toll. Ja, ich habe mich in gewissen Weisen verändert. Ja, die Erfahrung hat was mit mir gemacht. Aber wenn ich das jetzt abwägen sollte, waren jetzt diese Lernkurven im Vergleich zu dem, was mich da ereilt hat, waren die jetzt wertvoller? Das weiß ich nicht ganz genau.
Was sich für Sie verändert hat, ist, Sie sagen, Sie haben überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod.
Das stimmt.
Warum nicht?
Also ich habe mich ausbilden lassen seit 2013, also weit vor meinem Schlaganfall, als ein sogenannter Palliativmediziner. Also jemand, der mit schwerstkranken und sterbenden Patienten umgeht und denen diese letzten Tage, Wochen, Monate aus medizinisch-psychologischer Sicht so angenehm wie möglich macht. Schmerzen nehmen, Übelkeit nehmen, Atemnot nehmen. Da ist man schon sehr viel mit dem Thema Tod und Sterben automatisch vertraut. Ich musste schon sagen, ich habe auch gesagt, viel Angst vor dem Tod hatte ich noch nie, zum Glück. In dem Moment aber, als es mich dann erwischt hat und als ich wirklich ganz, ganz nah dran war, habe ich für mich irgendwie gelernt, ups, irgendwie habe ich jetzt keine mehr.
Weil es gar nicht so schlimm war?
Das war zumindest in dem Moment mein Eindruck. Ich war ja dann mehr als einmal ziemlich nah dran und habe danach aber immer irgendwie für mich lernen können und merken können, naja, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Wir haben noch eine Frage eines Hörers von Bernd Koch, der fragt, sollte man Ihr Buch einem Schlaganfallpatienten zu lesen geben oder lieber nicht?
Also ich habe es ehrlich gesagt nur dafür gemacht. Deswegen auch die peinlichen Momente aufgeschrieben, diese dunklen Stunden aufgeschrieben, eben keine Heldengeschichte formuliert, sondern die dunklen Momente auch beschrieben. Deswegen ja, es ist für solche Menschen, es ist für Betroffene, denen es so geht wie mir damals vor 4 Jahren. Aber ich habe auch gelernt, auch am eigenen Schicksal, viele Schlaganfallbetroffenen, lehrt uns auch die Neurologie, die haben große Schwierigkeiten, Gelesenes in der Akutphase aufzunehmen. Deswegen haben wir ein Hörbuch auch daraus gemacht, das heißt auch wie ein Wunder, gibt es auf CD, gibt es zum Download, weil gerade Schlaganfallbetroffene können in dem Moment das Gehörte besser verstehen und es sind herausragende Sprecher, die das gemacht haben, Olaf Pessler und Elke Schützhold, die sprechen das, sind über 7 Stunden geworden und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich noch nie oder obwohl ich schon immer sehr, sehr viel mit Medien zu tun hatte, so lange wie dieses Hörbuch hat noch keine Produktion gedauert.
Herr Heimann, ich danke Ihnen für die Offenheit, mit der Sie über Ihren Schlaganfall gesprochen haben, über Ihr Leben danach. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sie dem einen oder anderen Menschen damit weitergeholfen haben. Ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk als Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich tauche mal ganz kurz unterm Tisch ab.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Nicht aufstehen. Es hatte sich nämlich unter dem Tisch verhakt, meine Tasche. Ich gebe Ihnen das rüber. Das ist ein Buch von Lars Ament. Das ist ein toller Journalist und Coach. It's All Good. Das ist das neue Buch von ihm. Das ist der Coach, der mit Büchern wie Dieses bescheuerte Herz Millionen von Menschen Lebensmut geschenkt hat. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch in seinem neuen Buch ganz viele Sätze finden, von denen Sie sagen, darin finde ich mich 100%ig wieder.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.